Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die auf der Bühne zusammenbringt, was offensichtlich zusammengehört. Psychologie und Comedy. Sie ist Diplompsychologin und Comedienne und beweist schon seit Jahrzehnten, dass die Geschichte von wegen es gibt keine lustigen Frauen eine viel zu lang zitierte mehr ist. Vera Deckers. Neulich haben wir zusammen bei einem Open Mic gespielt in einer Mixshow, in der alle Dinge ausprobieren. Und über das, was sie ausprobiert hat, haben alle gelacht und ich habe mich auch weggeworfen und habe gesagt, echt bitte, komm in meinen Podcast, das hat sie jetzt auch gemacht und mich in Düsseldorf besucht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und sie hat im Podcast auch erzählt, dass sie früher in der Tat oft die einzige Frau in Comedy-Shows war, was sich glücklicherweise über die Jahre etwas geändert hat. Da gibt es heute eine Menge sehr, sehr lustiger Frauen, die in der Szene ihren Weg auch auf die Bühne finden. Und Vera war da sicher eine von denen, die über Jahre den Weg freigemacht haben, weil sie eben auch auf der Bühne abliefert, ob im Quatschclub bei Nightwash oder in ihren vielen Solo-Shows. Keimzelle dieser Bühnenkarriere war übrigens die gleiche Schule, auf der unter anderem auch Bastian Pastewka und Bernhard Hoeker waren. Was an diesem Gymnasium so besonders war, erfährst du im Podcast. Und wir sprechen auch darüber, wieso es ein ganzes Studium lang gedauert hat, bis sich Vera als Stand-Upperin alleine mit ihren Geschichten auf die Bühne gewagt hat. Was ich ja in gewisser Weise auch nachvollziehen kann. Gut Ding braucht auch bei mir oft eine ganze Weile. Wenn du übrigens mit lampenfieberähnlichen Symptomen kämpfst, vor Auftritten, Reden oder PowerPoints, Vera hat da im Podcast die passende Strategie, berät sie doch seit geraumer Zeit auch Menschen, diesen Schritt vor Publikum mit weniger Angst und selbstbewusster zu gehen. Vera Deckers nimmt heute nicht nur das moderne Leben und Beziehungen auf der Bühne auseinander, sie gibt in ihren Vorträgen auch äußerst unterhaltsam Tipps, die Herausforderungen eines immer komplexeren Alltags zu meistern. Wenn du Lust hast, mit uns intensiver in die Geschichte der deutschen Comedy abzutauchen und einen Blick in Veras spannende Vita zu werfen, sehr, sehr gern. Und ein paar erhellende Erkenntnisse für den Alltag gibt's quasi im Vorbeihören dazu. Also, viel Spaß mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Vera.
Hallo Ingo.
Frau Doktor kann ich ja nicht sagen. Doktorarbeit liegt noch in der Schublade, oder?
Doktorarbeit habe ich mich immer vorgedrückt. Ich bin nur Dippelpsych.
Dippelpsych. Aber Psychologin und Comedian, wie passt denn das nun bitte zusammen?
Ja, also es war so, dass ich ja eigentlich immer schon beides. Also ich habe mich für die Bühne interessiert und dann aber irgendwann fing meine Freundin an, Psychologie zu studieren. Und dann fand ich das so spannend, dann wollte ich das auch unbedingt machen. Und ja, dann habe ich irgendwie versucht, beides auf die Reihe zu kriegen.
Und das hat ja ganz gut geklappt, ne?
Ja.
Und du hast Psychologie auch noch abgeschlossen. Hast dann wenigstens ein Thema gehabt, was auch irgendwie mit Comedy verknüpft werden kann?
Nee, also ich muss auch nochmal dazu sagen, also ursprünglich war ja der Masterplan, Schauspielerin zu werden. Darauf bin ich dann umgeschwenkt auf Psychologin und während ich im Studium war, hatte ich plötzlich Ideen für Stand-Up-Comedy und dann habe ich das immer notiert. Dann habe ich mir so Leute wie Mittermeier angeguckt und fand das ganz toll und hatte schon mal Ideen und habe die aufgeschrieben, weil ich dachte, wenn ich jetzt mich auf die Bühne stelle, kriege ich das Studium nicht gepackt. Ja. So, das heißt, ich hatte dann alles in der Schublade und habe dann ganz normal, also ich habe mir versucht, alles offen zu halten mit Psychologie, damit ich als Therapeutin vielleicht arbeiten kann oder Kinder-Jugendberatung, habe ich eben auch Entwicklungspsychologie gemacht, um mich dann halt erstmal komplett auf die Bühne zu stellen.
Ja. Und heute machst du gar nichts mehr mit Psychologie, oder?
Na, ja, doch, jetzt wieder, deshalb finde ich das ja so toll, weil ich ja jetzt Infotainment-Vorträge mache mit psychologischen Themen. Zum Thema Kommunikation habe ich ganz viel und da taucht halt die Psychologie wieder auf.
Ja, da ist natürlich sinnvoll, wenn man das irgendwie so ein bisschen komödiantisch untermalt, beziehungsweise die ernsten Inhalte dann auch unterhaltsam über die Rampe schiebt. Davon hatte ich gelesen, aber ich meine jetzt so eine richtige Praxis, wo Leute kommen und sagen, ich habe ein echtes Problem, das wäre jetzt nicht deins.
Nee, also das würde mich schon interessieren. Immer noch finde Psychologie nach wie vor spannend, wäre auch das Fach, was ich immer noch am ehesten studieren würde. Aber jetzt so konkret als Therapeutin zu arbeiten, würde mich jetzt nicht so reizen. Was ich jetzt gerade mal wieder gemacht habe für den Knacki Deuser, so als Special, das mache ich alle paar Jahre eigentlich mal, so ein Workshop zum Thema Lampenfieber, weil ich auch mal längere Zeit für einen Therapeuten gearbeitet habe, mit einem Therapeuten zusammen, der sich auf Ängste spezialisiert hatte, auch Redeängste und selber auch sehr starkes Lampenfieber am Anfang hatte.
Oh, krass.
Und das macht mir Spaß, also das ist zum Beispiel auch was, was ich, glaube ich, wenn ich jetzt weniger Bühne machen wollte oder könnte, dann würde ich das, glaube ich, verstärkt, würde ich solche Coachings machen, ja.
Lampenfieber ist ja wirklich ein Problem, was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, aber es gibt ganz große Stars.
Ja.
Ich habe auch einige kennengelernt, die plötzlich kurz bevor es Rotlicht angeht bei der Fernsehkamera oder kurz bevor es auf die Bühne geht, ein dermaßenes Lampenfieber haben, dass ihnen der Schweiß über der Oberlippe steht. Und wo du immer denkst, das gibt's ja gar nicht.
Ja.
Was müssen die innerlich für Kämpfe auskämpfen, um darauf zu gehen? Aber dann, wenn sie drauf sind, dann zack, ist es irgendwie wie weg und die sind dann in einem anderen Film, ne?
Ja, das stimmt. Ich meine, Lampenfieber hat ja auch den Vorteil, dass man ja viel Adrenalin hat und dass man dann auch hochkonzentriert ist. Das heißt, wenn es so in Maßen, wenn man schafft, es so in Maßen zu haben, ist es ja eigentlich gar nicht schlecht. Also da würde ich zum Beispiel gar nicht so komplett drauf verzichten wollen. Aber ich hatte es eben auch eher früher so, dass es mich wirklich schon belastet hat, weil die Zeit vorher, wo ich so wie versteinert war vor Angst, die war dann einfach lang. Und ich habe da, gerade letzte Woche habe ich eben diesen Workshop nochmal gegeben und dann habe ich das erzählt und dann meinte eine Teilnehmerin so ganz trocken dann zu mir, ja, warum ich mir das denn überhaupt angetan hätte dann, wenn es doch so schlimm gewesen wäre. Ja,
weil der Benefit so groß ist, ne?
Ja, weil es halt einfach, und das weißt du jetzt auch, ja. Mit Stand-Up, wenn das funktioniert, wenn das Spaß macht, das ist kaum zu toppen vom Gefühl.
Ja, ist auch beim Moderieren, ne? Wenn du bei Veranstaltungen rausgehst oder eben auch vor der Fernsehkamera stehst. Ich fühle mich immer, bevor es losgeht, egal was, wie so ein Rennpferd, ne? Das so in der Box steht und dann geht die Box auf. Und bei mir ist es immer ein sehr positives Adrenalin. Deshalb verstehe ich die Leute nicht, die eben ein Leben lang eine große, erfolgreiche Karriere fristen mit diesem Lampenfieber, das bei denen ja dann teilweise dazu führt, dass sie vorher dann eben mal nochmal ein Schlückchen aus der Pulle nehmen oder sich andere Dinge
das einwerfen. Das ist gefährlich. Ne? Das habe ich Gott sei Dank ganz früh gemerkt. Ich hatte mal eine Show, wo dann alle, witzigerweise in einem Stripclub, ich habe überall schon Comedy.
Was hast du denn für Sachen gemacht?
Alles, ich habe alles gemacht.
Aber weißt du, das waren die Zeiten, da war noch ich noch nicht dabei. Das höre ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen. Ey, damals haben wir jede Woche in einem Stripclub da und da gespielt und sag, ey, warum gibt's das nicht mehr?
Es ist, ja, vielleicht kommt's ja wieder, ne? Aber da war es dann zum Beispiel so eine Situation, da haben wir dann alle vor lustig irgendwie ein, zwei Bier getrunken und dann auf die Bühne und da war ich so entspannt, dass ich danach beschlossen habe, okay, nie wieder. Ja. Also entweder
bist du
ich krieg
dir selbst
das mit
entglitten,
Atem.
Ne?
Ja. Naja, ich war gut. Also ich habe mich auch wohl gefühlt, aber ich dachte, wenn ich das jetzt zulasse, dann werde ich wirklich vor jedem Auftritt mir einen anpicheln und das kann es nicht sein. Und dann habe ich das schön mit Atemübungen und was man dann so macht, eigentlich ganz gut hingekriegt.
Also man muss einfach bei sich selber sein, oder? Ja. Das ist der wichtigste Tipp, glaube ich. Und so ein bisschen auf sich selber vertrauen und sich selber gut kennen, oder was würdest du sagen, ist das A und O, um eben genau diesen Schritt dann zu gehen?
Du meinst, um das Lampenfieber zu überwinden?
Ja, um im Prinzip, ich würde es gar nicht mal überwinden nennen, sondern um damit arbeiten zu können.
Positiv einzusetzen. Also was mir tatsächlich geholfen hat, ist erstmal diese Atmung, dass man die Bauchatmung macht, dass die Stimme geerdet ist. Ich bin ja am Anfang, wenn ich dann nervös war, quietscht auch noch die Stimme so hoch. Dann merkst du, du hörst dich unsouverän an, dann wird es natürlich noch schlimmer. Also sozusagen die Erdung durch die Atmung ist ganz wichtig. Und auch einfach sich zu freuen, es sich schön vorzustellen. Und was auf Dauer auch hilft, ist quasi du wirst mal immer irgendwie scheitern auch, ja. Also du wirst immer schlechte Auftritte haben, aber ein schlechter Auftritt ist dann halt einfach ein schlechter Auftritt, aber du bist nicht schlecht. Also wenn man das irgendwie auf Dauer auch so ein bisschen schafft, es etwas sportlicher zu sehen und nicht wie ich nach jedem gescheiterten Auftritt am Anfang sich erstmal selbst komplett in Frage zu stellen. Das können Frauen ja überhaupt sehr gut und ich konnte das besonders gut. Das ist natürlich auch furchtbar anstrengend dann und dann wächst ja auch der Druck und das macht wenig Sinn.
Ja, oder wie Tobi Mann neulich in einem Podcast hier erzählt hat, wenn ein schlechter Gag war, dann ist der ganze Auftritt versaut im Nachhinein.
Ja,
man denkt, man hängt sich dann daran auf, ne? So.
Ja, oder den einen im Publikum zu fokussieren, der als einziger nicht lächelt und die Arme verschränkt. Ja, das kann ich zum Glück ganz gut. Ich guck immer schnell, wo die freundlichen Gesichter sind.
Sag, Bühne als Therapie ist ja auch oft ein Thema, ne? Dass Leute sagen, ich gehe auf die Bühne und dadurch therapiere ich mich irgendwie ein bisschen selber. Würdest du das unterstreichen? Ist das möglich? Also gerade im Zuge von komödiantischen Sachen, wo man Dinge verarbeiten kann?
Es ist sicherlich, man muss das trennen. Also ich glaube, wenn du da richtig schwierige Probleme hast, dann wirst du die nicht über die Bühne lösen können. Es gibt einen Aspekt, dass es natürlich sehr befreiend ist, über etwas zu sprechen und man merkt so, die anderen sind deiner Meinung und dann ist das ja auch so eine gemeinsame Katharsis, dass man drüber gesprochen hat. Und es ist sicherlich auch etwas, was für einen selber diese Persönlichkeitsentwicklung, es ist halt so, im Stand-up ist man am besten, wenn man wirklich nah bei sich dran ist. Also wenn man wirklich nah an sich selber ist und den Leuten nichts vormacht, weil die sind irgendwie, die haben das im Instinkt, die spüren das, wenn du was...
Wenn du keinen Scheiß erzählst,
ja,
ne?
Das ja, genau, wenn du dieses typisch Authentische, sage ich mal, du bist ja auch immer super authentisch gewesen in deinen Moderationen, hat dir wirklich immer gerne zugeguckt, finde ich wirklich. Und das ist halt was, das macht einen besser und insofern, das ist sicherlich auch gut im Leben, wenn man lernt, nah an sich dran zu sein oder nah an seinen Gefühlen zu sein. Aber jetzt im klassischen Sinne als Therapie, glaube ich, dafür ist es dann nochmal wieder was, ist zu eigen.
Ja. Ja. Was war jetzt nochmal dein Abschlussthema in der Psychologie?
Das war das Thema naive Weisheitskonzepte.
Naive Weisheitskonzepte.
Ja, im Grunde hat man da schon gemerkt, dass der Begriff Weisheit in unserer Gesellschaft, die ja doch sehr vom Jugendwahn geprägt ist, eigentlich schon komplett verloren gegangen ist. Es war so ein Thema, das mir vorgeschlagen wurde, was ich dann ganz spannend fand.
Finde ich auch.
Aber jetzt eigentlich danach auch nicht mehr großartig genau. aufgegriffen habe. Außer, dass ich natürlich das Thema Jugendwahn in unserer Gesellschaft, das habe ich immer wieder auch auf der Bühne. Weil ich das eine ganz große Absurdität finde, dass wir halt im Grunde so alt werden wie noch nie in der Geschichte der Menschheit und uns ständig damit nur niedermachen, statt uns mal ein bisschen dran zu freuen. Das ist wirklich absurd.
Ja, ich glaube ja mittlerweile, dass es echt auch für ganz junge Menschen, und die hatten wir ja auch, als wir jung waren, Vorbilder braucht, die ein bisschen was vom Leben schon gekostet hatten, ne? Wo man sagt, oh ja, wenn der was sagt, dem glaube ich, weil der hat auch schon einiges erlebt und nicht jetzt irgendwie 16-Jährige, 17-Jährigen folgen und sagen, was die sagen, ist der Weisheit letzter Schluss, ja.
Ja, das stimmt. Und Ältere, die sich dann fast schämen, weil oh, ich bin ja nicht mehr angesagt, ich bin ja schon zu alt. Also tatsächlich eine Lebenserfahrung dürfte schon mal wieder ein bisschen mehr wert sein auch. Also auch das, was man früher unter Weisheit verstanden hat, das ist ja eigentlich auch der Luxus am Älterwerden, Erfahrungen zu sammeln und die für sich auszuwerten, manchen Dingen vielleicht gelassener zu begegnen. Und es ist eigentlich schade, wenn dann alles immer jung und hip sein muss.
Ja. Ich finde das ja mittlerweile, früher dachte ich immer, ich bin für alles zu alt. Ich dachte schon, ich bin mit 17 zu alt, um Schauspieler zu werden. Also das war, ja, ich hatte da irgendwie einen ganz komischen, eine ganz komische Verdrehung drin in meinem Hirn.
Aber du hast doch auch sehr früh angefangen mit.
Ja klar, aber ich dachte trotzdem, ich
dachtest, du bist schon immer, mit 22,
ja,
gehörst schon zum alten
Ich habe mit 21, glaube ich, meine erste Fernsehshow für RTL gemacht und dachte mir, oh, du bist ja jetzt echt einer schon von den Alten. Dabei war ich eigentlich der Jüngste.
Also, wo kam das denn her?
Ich hab keine Ahnung. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste allem irgendwie hinterherlaufen. Mhm. Und er spiegelt sich ja auch ein bisschen in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett wieder, weil ich halt immer nach dem gelebt habe, du musst anderen irgendwie gefallen und anderen eine Freude machen und so. Es hat bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich mir die Chance gegeben habe, so zu sein, wie ich wirklich gerne wäre.
Ja.
Und bis ich das vielleicht auch für mich erkannt hatte. Ich glaube, eine große Klarheit hilft da und die hat bei mir eben so ein paar Jährchen gedauert, ne? Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Comedy-Bühne gegangen. Also
ist das wirklich das Allerbeste, weil wenn man da nett sein will und gefallen will, hat man es gar nicht so leicht.
Ja, genau.
Man ist tatsächlich so, wenn man so ein bisschen buhlt um die Aufmerksamkeit oder sich die Bestätigung so holen will, so nach dem Motto, ne, das kennt ihr doch oder so, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Eigentlich, je selbstbewusster man rausgeht mit der eigenen Meinung, so ein bisschen friss oder stirb, das ist so, denke ich halt, desto besser kommt es an, war zumindest immer meine Erfahrung.
Ja, ja, und ist meine auch. Ja. Da hat sich irgendwie, auch mit den Auftritten tut sich da eine ganze Menge. Also ich, klar, als Moderator habe ich, was weiß ich, wie viele tausend von Stunden moderiert. Als Stand-Upper bin ich noch nicht so lange auf der Bühne gestanden und ich glaube, mit jedem Auftritt kommt nochmal eine Schippe Erfahrung drauf und eine Schippe Coolness und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, den anderen oder anderen Spruch dann aus der Lameng da mal rauszuhauen und so, und das genieße ich gerade wirklich sehr. Was ist denn das, was dich zum Lachen bringt? Was findest du denn lustig? Weil lustig sein, witzig sein, das hat ja auch was mit Psychologie zu tun, oder?
Ich überlege gerade. Also, ich mag ganz gerne gute Sitcoms. Ich habe zum Beispiel Frasier total geliebt. Das waren ja auch so zwei Psychiaterbrüder, die sich immer sehr schön das Leben schwer gemacht haben. Das mochte ich sehr. Und Stand-up gibt es auch ganz viele Kollegen, die ich sehr mag, auch Deutsche. Und zum Beispiel auch von den Amerikanern, Bill Burr oder so, der sich immer total aufregt und ja, ach, gibt einiges, über das
Angry Old Man.
Ja, ja, genau. Ich bin ja auch eher so eine Wütende und ich mag das ganz gerne.
Ja, man muss es halt einfach irgendwie rauslassen.
Ja.
Hat die Wissenschaft das auch mal untersucht, was Menschen lustig finden?
Ah ja, also auf jeden Fall kommt ja immer wieder raus, dass Männer irgendwie lieber über Männer lachen oder nicht über Frauen, oder dass da gibt's ja angeblich auch immer ganz viele Unterschiede. Bei Männern hat das ja auch viel mit so Statusgeschichten zu tun. Aber was so grundsätzlich Humor und wer über oder welche Nationalitäten über was mehr lachen, da gibt es ganz bestimmt auch viele Studien drüber, aber da kenne ich mich gar nicht so aus.
Aber Hauptsache es lachen Menschen, die im Publikum sitzen,
ja,
oder stehen. Ja?
Ja.
Und je größer das Publikum, hat mir mal ein Kollege gesagt, ein ganz großer, umso höher ist die Chance, dass überhaupt jemand lacht. Und wenn einer mal anfängt, dann ist das ja auch wie so eine Wellenbewegung. Ne?
Das stimmt.
Das finde ich ganz interessant. Mhm. Und auch wenn Frauen drin sitzen, die loslegen, dann lacht der Mann, den sie an ihrer Seite haben, automatisch mit.
Frauen sind da ohnehin oft das etwas leichtere Publikum, weil die einfach schneller lachen und sich da auch gegenseitig anstecken. Also ich habe am Anfang gedacht, dass die Frauen bei mir mehr lachen würden, weil ich auch eine Frau bin. Dann sagten alle Kollegen, oh Gott sei Dank sind viele Frauen im Publikum, und ich merkte, das ist so ein allgemeiner Trend. Und bei Männern ist es ja auch so, die sind ja auch oft mehr in Hierarchien. Das heißt, wenn du da die Firmenfeier hast, dann musst du tunlich sehen, dass der Chef, genau, dass der Chef lacht, denn dann dürfen erst die anderen lachen. Ja. Da wird also immer erstmal geguckt, ja. Und von daher war also quasi am Anfang, am schnellsten hatte ich die Frauen und die schwulen Männer. Das war so mein erstes Publikum. Und bei den Heteromännern hat es ein bisschen gedauert.
Ja. Ja. Aber dieser Hang, andere zum Lachen zu bringen, war der schon in Schulzeiten da?
Ja. Doch, also ich weiß noch, ich habe schon in der 7. Klasse irgendwelche Otto Walkes-Sketche nachgespielt und immer Schultheater gespielt. Und ich war ja dann auch bis zur 10. Klasse war ich auf einer Mädchenschule. Und die lustigen Rollen waren ja oft die dankbaren Rollen, das waren aber auch oft Männerrollen. Und die Mädels wollten nicht so gern sich irgendwie einen blöden, fiesen, kratzigen Schnurrbart ankleben.
Mir war das wurscht. Was habt ihr da gemacht? Ne?
Ja, genau. Und ich hatte da mal zum Beispiel eine Rolle, die hat dann in Köln Willi Milowitsch gespielt. Also immer betrunkener Fotograf, bin da immer auf die Bühne getorkelt, habe irgendwas erzählt. Die Leute haben total gelacht. Und das waren schon so Momente, wo ich gemerkt habe, oh, das fühlt sich aber schon... Die Leute lieben dich, wenn du sie zum Lachen bringst. Also das ist einfach nochmal was anderes. Natürlich ist es auch überhaupt schön, Leute zu Emotionen zu bringen. Ich habe auch so Shakespeare und alles Mögliche habe ich gespielt. Ich fand es auch mal toll, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt sind sie alle den Tränen nah. Fand ich auch super. Hauptsache Emotionen. Aber Lachen ist schon was Besonderes.
Naja. Was ich so lustig fand, wir hatten ja auch sogar dramatisches Gestalten im Abi.
Mhm.
Glücklicherweise mal 13 Punkte mitgenommen.
Toi, toi, toi. Sehr gut.
Da bin ich gerettet. Nee, aber da haben wir auch immer so Aufführungen gemacht und dann vor der ganzen Schule und dann vor der ganzen Stadt und mehrfach. Und da gab es einen Dialog mit einem Kollegen, mit dem ich auch immer so Videos gemacht hatte, und wir haben uns dann nie an den Text gehalten.
Mhm.
Wenn wir zu zweit auf der Bühne saßen, wussten wir, jetzt können wir machen, was wir wollen. Kann es ja auch keiner runterholen.
Mhm.
Und dann haben wir da unserer Kreativität freien Lauf gelassen. Mhm. Und das war ein gutes Gefühl, auch zu sehen, mal, wenn gar nichts passiert. Wir haben, glaube ich, einmal nur 5 Minuten lang Kaugummi gekaut und einfach mal geguckt, was passiert. Und Leute dachten natürlich, alles gehört dazu.
Mhm.
Und schauten gespannt auf diese beiden Typen, die da saßen und Kaugummi aßen. Also das war irgendwie sehr, 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 sehr lustig. Du warst ja überhaupt auf einer sehr lustigen Schule, glaube ich, oder?
Genau, dann später. Also erst war ich auf der Mädchenschule und dann in der 11 bin ich aufs Clara-Schumann-Gymnasium in Bonn
gekommen. Die Keimzelle vieler Comedians, oder? Hoeker war da, hat er auch im Podcast erzählt.
Ja, genau.
Pastewka
und Karot Wenzel waren 1 über mir, Hoeker 2 über mir und dann eben noch der Alexis Kara, der auch bei der Heute-Show öfter mitspielt. Der war auch im Jahrgang von Basti und Karo tatsächlich, genau. Also doch.
Stand
schon
die Schule auf irgendeinem Energiefeld oder hatten die besondere Lehrerinnen und Lehrer?
Die hatten auf jeden Fall starke so Theatergruppen und sowas. Also das Künstlerische wurde da sehr gefördert. Gaben auch viele, die so irgendwie Schülerzeitung und so gemacht haben und viel, viel auf der Bühne. Und wir haben ja tatsächlich dann auch mal zusammen ein paar Shows gespielt. Ich weiß noch, dass Bastian hat irgendwann mal eine Playback-Show anmoderiert, wo ich dann irgendwie angetreten bin mit einem Rocky Horror Picture Show. So, also der Elf war das, glaube ich. Und wir hatten wirklich da sehr viel Spaß und dann hat sich das so entwickelt. Bei mir war es halt tatsächlich noch länger, dass ich eigentlich Schauspielerin werden wollte. Und ich habe dann aber ganz unabhängig von der Schule so einen Kabarett-Workshop bei Hans-Dieter Hüsch und Konrad Beiköcher gemacht.
Also beides
und,
Legenden.
Ja,
ne?
Absolut, absolut. Und dann Beiköcher natürlich auch noch so als Psychologe, das hat mich dann später wahrscheinlich nochmal mehr hab gedacht, Mensch, ja, der war auch einfach so interessiert und einfach ein toller Mensch. Und im Zuge dieses Workshops habe ich mal quasi meinen ersten eigenen Sketch sozusagen geschrieben und den dürfte ich lesen im Radio in der Unterhaltung am Wochenende mit Gabi Köster und Kalle Pohl.
Eine WDR-Sendung damals.
Das war eine WDR-Sendung und die beiden waren, das war noch vor 7 Tage, 7 Köpfe. Und ich weiß noch, dass ich die Gabi Köster kennengelernt habe und dachte, ach, so eine nette, schade, dass so Leute nie berühmt werden. Und dann kam irgendwie ja, 7 Tage, also meine super Einschätzung. Alle Psychologen haben ja die tolle Menschenkenntnis. Und das war halt so, dass die Leute das erste Mal auf etwas reagiert haben, was ich selber geschrieben hatte. Und das hat was verändert. Also danach war dann eben der Wunsch, quasi Rollen zu spielen, die jemand anders, oder Texte zu spielen, die jemand anders geschrieben hat, der war nicht mehr so stark, sondern ich wollte dann selber schreiben.
Krass. Und dann aber trotzdem später studiert. War das dann auch ein bisschen für die Eltern oder war deine Familie da relativ offen, was die Kunst anging?
Erstmal war es halt so, dass ich es war so ein bisschen zweigleisig. Also tatsächlich hat eine Freundin von mir dann zu dem Zeitpunkt angefangen, Psychologie zu studieren und hat erzählt von diesem Studium und ich dachte, was ist denn, das ist ja total mein Ding, diese ganzen Experimente und warum Menschen sowas machen, alles, was Psychologie so mit sich bringt. Ich dachte, Mensch, das ist total mein Studium, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Dann hatte ich dieses schlechte Abi von 3.0. Dann musste ich dann erstmal gucken,
wie
ich
denn, 3.0? Ja, 3.0. Krass. Ja, man merkt, du warst einfach in anderen Dingen interessiert.
Ja,
ne?
Das war ja für mich, ich habe das ja auch nie hinterfragt. Ich mache Schauspielschule und als ich dann gemerkt hatte, das will ich ja nicht, was will ich denn jetzt eigentlich, hatte ich keinen Plan B. Und für Psychologie hatte ich eigentlich ein viel zu schlechtes Abi. Ja. Und dann habe ich aber alles parallel angefangen mit Pädagogik in Köln und wollte dann Quereinstieg, habe mich parallel mit Losverfahren beworben und dann habe ich irgendwann einen Losplatz gekriegt. Und dann war auch klar, egal was ich später mache, also das Studium mache ich jetzt erstmal, weil das finde ich spannend.
Ja, und ziehst du durch, oder?
Das ziehst du durch, das habe ich auch, habe ich auch nie, das war auch nie die Frage. Also das.
Ja, ich habe mal pausiert so ein Jahr lang, weil ich so viel gearbeitet habe. Ich war ja Mittagspausenstudent, sage ich immer wieder.
Okay.
Aber dass ich es durchziehe, war von Anfang an, glaube ich, auch klar. Also so ein halbgares Ding da hängen lassen, das wäre nicht meins gewesen.
Was hast du studiert?
Diplomjournalist bin
ich. Ah ja, okay.
Also KW, Psychologie und Politik und.
Ja, aber gut, mit dem Arbeitsaufwand war das dann sicherlich schon auch ganz schöner. Aufwand, ne?
Ja, also. Ich habe das nie so empfunden. Ich habe ja teilweise irgendwie 2 Jobs am Tag gemacht und noch eine Hausarbeit geschrieben und ein Referat gehalten. Und im Nachhinein bin ich schon auch ein bisschen stolz.
Ja, kannst du auch sein. Ich habe mehr Partys gefeiert, lustiges Studentenleben gehabt.
Ich habe 0 Partys gefeiert. Ich habe jeden Morgen eine Radioshow moderiert und bin dann immer zu spät in den ersten Kurs gekommen. Wussten immer alle, wenn jemand klopft um 20 nach 9, kann nur Ingo sein. Aber hat sich dann irgendwie doch gelohnt. Und nach dem Studium ging es dann auch gleich zum ZDF. Also vielleicht hatte das auch irgendwie was damit zu tun, wenn man eine Geschichte im Leben dann beendet, dass sofort was Neues losgeht. Ja. Kann schon irgendwie auch sein. Also ich bin gar nicht so so esoterisch veranlagt, aber in dem Moment, ich habe das ja auch schon bei Gelegenheit erzählt, ich habe dann nach meiner letzten Diplomprüfung habe ich geweint.
Ja, wirklich?
Ja, weil da fiel so viel ab, weil das irgendwie echt...
Der Druck dann.
Genau,
ne?
Der ganze Druck. Und im Weinen klingelt das Telefon, das ZDF hat angerufen.
Wahnsinn.
Ja, dann habe ich wieder geweint. Nein, dann habe ich geschrien. dann habe ich geschrien und dann war es gut. Du bist ja nach dem Studium sofort auf die nächste Schule. Du warst dann auf der Köln Comedy Schule. Das war ja auch nochmal so eine Keimzelle, oder? Der deutschen Comedy.
Ja, also... um das aber noch anzuschließen, weil du das eben sagtest, ich bin nach dem Diplom erstmal, man denkt ja immer, oh, man freut sich so, aber wenn du da nicht direkt was zu tun hast, dann fällst du erstmal in ein tiefes Loch. Also ich habe da schon viel für gearbeitet und dann war, dann wollte ich ja ganz viel machen und ich war erstmal ein paar Wochen wie gelähmt. Also ich, das ist wirklich auch so eine komische Zeit gewesen.
Man denkt, eine Sinnloszeit, oder?
Ja, so wenn man Jahre auf was hinarbeitet und denkt danach, man ist ja so froh, man macht ja jeden Tag nur Party, wenn man das geschafft hat und dann ist man erstmal nur erschöpft und hängt rum. Und ich hatte zum Glück meine Schwester in Thailand wohnen zu der Zeit. Die konnte ich dann erstmal einen Monat besuchen.
Ach, die kommt
und
nach
dann
Thailand?
Die hatte damals gearbeitet für die Detikon und war 7 Jahre dort beschäftigt in Bangkok. Und dann habe ich das mal genutzt und habe mir da erstmal ein bisschen aufgetankt. Und dann, dann kam mein erster Auftritt in der Scheinbar in Berlin. Das war im Herbst 2001, glaube ich. Ich
weiß gar nicht mehr genau. Scheinbar Berlin ist 50 genau. Mann im Publikum und jeder probiert was aus. Alles kann, nichts muss.
Genau, und ich musste nach Berlin, weil ich in Köln halt dann eben durch die Schule und überhaupt, ich kannte halt schon Leute und ich wollte jetzt irgendwie nicht die sein, die jetzt auch noch Comedy macht, sondern wollte das erstmal ganz anonym schön ausprobieren in der Scheinbar in Berlin, wo mich keiner kennt, um dann eben rauszufinden, ob ich das machen möchte später oder nicht.
War an dem Abend aber schon klar, dass das...
An dem Abend, witzigerweise, das war so, man hat ja, ich habe ja wirklich Monate dann darauf hingefiebert, plus die Zeit, in der ich die ganzen Ideen notiert hatte während des Studiums und habe auch damals noch richtig geprobt, also das so auswendig vor mich hingesagt, also wirklich wie so eine Audition, ganz komisch. Und war wirklich
ja nur
auch
professionell, ne? Hätte ich mir auch mal ein bisschen öfter machen sollen.
Ach, ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht. Und dann war das aber auch wirklich so, dass das über Monate, habe ich das so hochgehangen und es war jetzt auch eher die Frage, traue ich mich das? Mhm. Also bin da extra nach Berlin, jetzt muss ich mich auch schon trauen und die Zeit verging so, ne? Und dann habe ich das gemacht und dann war an diesem Abend 12 Leute im Publikum und es war halt nett. Und die haben halt auch gelacht, aber bei 12 Leuten ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und der zweite Auftritt war dann natürlich direkt in der offenen Bühne im ersten Kölner Wohnzimmertheater mit Bernhard Hulka und wer war da? Cordula Stratmann war da, Moritz Nethen-Jakob. Also es war direkt die Creme de la Creme.
Die haben alle zugeguckt.
Haben alle zugeguckt. Und? Aber es hat funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, hat lang genug geübt, ja.
Ja, genau. Und dann kam erst genau. Und dann hatte ich von diesem oder einem dieser Auftritte dann einen Videomitschnitt. Und dann hat der Kai-Roth Wenzel eben, mein Kollege und Schulfreund, der hat dann gesagt, die suchen doch auch bei der Köln Comedy Schule, soll ich da nicht mal dein Video mitbringen? Und so ging das am Anfang. Johann König hat meins gleich mit zu Quatsch Comedy Club gebracht. Ich hatte da auch so ein bisschen das Glück, dass es noch nicht so viele Frauen im Stand-Up gab und ich wurde da schön erstmal rumgereicht.
Quasi. Das ist ja eigentlich ganz cool, aber diese Köln Comedy Schule, lass uns da nochmal kurz bleiben.
Gerne.
Habe ja auch schon mit Menschen gesprochen, die dort waren. Das war... Ich glaube, ein Kurs, der ging über 2-3 Jahre hat man das gemacht und dann gab es die irgendwann nicht mehr, ne? Also ich glaube, da gab es nur 2-3 so Jahrgänge, ne?
Genau, also jeder war in einem Jahrgang, ne? Und ich glaube, was waren das? Es waren wirklich auch viele, die das auch mitgemacht haben.
Also Mario Barth war da
mit
dabei.
Mario war, genau, der war irgendwie... Knacki Deuser hat da schon, glaube ich, auch geleitet. Ich weiß nicht, ob der Teilnehmer war, weiß ich jetzt gar nicht. Bei mir waren zum Beispiel auch Ingo Oschmann, Hennes Bender, Bülent Ceylan, die waren mit meinem Jahrgang.
Krass,
und wir hatten dann so verschiedene Kurse, Improvisation und dann eben
Schreiben.
Arbeit an den Comedy-Nummern und so weiter und alles Mögliche. Aber diese Zeit, diese Aufbruchsstimmung, die wir hatten und auch die diese Atmosphäre untereinander, das war wirklich genial.
Aber also, war das wie eine Schule? Ist man da jeden Tag hingegangen dann oder waren das?
Wenn
so?
Workshop war, waren wir dann da tagsüber. Da gab es dann noch sogenannte Showcases und die hat man dann noch gespielt und man ist dann nach den Workshops ist man dann noch meistens irgendwie noch eintrinken gegangen und so. Also das hat auch wirklich, das war eine wirklich tolle Zeit, weil auch das ganze Drumherum zu der Zeit war so eine Aufbruchstimmung. Es fing eben auch Nightwash fing dann gerade an und da war dann eben, das war auch so, was ist denn da, wie eine Show in einem Waschsalon, man steht da auf dem Fensterbrett und so und ja wie und da waren aber alle, also das war alle 2 Wochen und da war wirklich jeder, der sich für Comedy interessiert hatte, saß da im Publikum und du hast halt diese ganzen Leute gesehen und du hast Leute scheitern sehen, aber die meisten waren halt eben auch schon sehr gut. Und da war man einfach, da war man. Man war sonntags in der offenen Bühne und war mal dann eben mittwochs abends war man bei Nightwash. Und das war einfach so. Und das ist halt, jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Shows und das ist toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich auszuprobieren. Aber wir haben auch damals sehr, sehr viel untereinander uns geholfen. Na, also wenn einer eine Idee für dich hatte, du bist von der Bühne gekommen, hat er dir gesagt, du hast mit Leuten zusammen Brainstormings gemacht und so. Man hat sich gegenseitig empfohlen für Shows. Und das ist immer noch in der Generation sehr stark, wo wir angefangen haben, dass die Leute sehr hilfsbereit sind. Es gibt wirklich ein tolles Networking so bei den Comedians.
Und beim Quatsch Comedy Club bist du ja auch schon seit Jahren mit dabei, ne?
Ja, und das war wirklich, also das war zum Beispiel eine der Sachen, die für mich fast ein bisschen früh waren. Da hatte der Johann König mich angesprochen nach der offenen Bühne und sagte, ja, Thomas Hermanns fragt mich immer, ob ich lustige Frauen kenne. Soll ich denn? Ja, also wirklich.
Also, kennen Sie eine lustige Frau?
Ja, ich habe mal eine gesehen. Ja, genau, so war das irgendwie. Ja, wirklich. Und das war wirklich eine coole Story, weil ich dann noch gesagt habe, ja, aber ganz ehrlich, also jetzt schon das Video da, also ich brauche da noch ein Jahr. Also ich habe jetzt gerade mal meine zweite Nummer, die ist gerade mal draußen.
Das ist wieder die Psychologiestudentin, die spricht. Ja,
ne, ich wollte mal ein bisschen Zeit und alle wollten mich schicken. Ne? Ja. Und dann sagte Johann, ja, mach dir keine Sorgen. Also bei mir hat das ja auf jeden Fall erstmal ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt dann den Termin bekommen habe und so. Also das so schnell geht das ja nun auch wieder nicht. Dann habe ich gerechnet, dachte, na, jetzt die zweite Nummer schon draußen in einem Jahr, da passt das bestimmt sehr gut. Und dann war es natürlich so, dass ich eine Woche später den Anruf von Renate Berger bekommen habe für, ich glaube, 2 Monate später oder ein paar Wochen. Da war jemand ausgefallen, da wollte sie mich direkt in Hamburg dabei haben. Und da war ich wirklich, wirklich nervös, weil das für mich was ganz Besonderes war. Quatschclub hatte ich auch ganz viel geguckt und eben, wie gesagt, Mittermeier damals ganz toll und mir das alles aufgenommen und wie macht er das und wie lernt, also Gag schreiben quasi dadurch auch gelernt, ja. Und ich habe das, da hatte da eine große Hochachtung davor und hatte nun ausgerechnet am Vorabend 2 Auftritte komplett versemmelt.
Ach.
Komplett. Also 2 hintereinander im Köln Comedy Festival. Und mit diesem Selbstvertrauen von 2 versemmelten Auftritten fuhr ich dann dahin. Und das werde ich nie vergessen, aber Martin Reinl, der ja auch, mit dem ich auch damals auch
grandioser
aufgetreten bin.
Puppenspieler.
Wunderbar. Sein eigenes Puppenimperium sich da aufgebaut hat und immer noch so lustig und nett ist wie früher. Und der hat mir dann auch nochmal geschrieben, so mach dir keine Sorgen, du bist super. Und dann war das auch, war dann auch ein richtig schöner Abend. Und an dem Abend habe ich auch Ole Lehmann kennengelernt, mit dem ich ja auch sehr gut befreundet bin, der auch schon mal früher bei mir Regie gemacht hat. Also,
ach krass,
wir sind
Ole
alle
ist ja
eine
auch schon,
große glückliche Familie.
Ja, Ole Lehmann ist ja auch schon ewig mit dabei.
Ja, und den fand ich damals auch schon ganz toll. Ja.
Auch super lustig. Super, ja, ich habe ihn mal live gesehen, schon vor, ich glaube, vor über 10 Jahren im Nightclub des Bayerischen Hof in München. Da hat er den Club da auf links gedreht. War echt auch klasse. Aber du bist dann auch in einem Kosmos groß geworden, wo du wirklich auch aus nächster Nähe von allen lernen konntest. Ne?
Ja.
Und warst du oft die einzige Frau?
Ja, bin ich ja jetzt auch oft noch. In Mixshows, ja, ist auch. Weiß ich nicht, das.
Wo habe ich das neulich mal gehört oder gelesen, dass Karaoke-Bekunst sagt?
Eine Frau pro Show, ja.
Eine Frau pro Show und dann, wenn die dann abgesagt haben, sagen, wir haben leider schon eine Frau.
Das ist ja, das war damals oft.
Aber ist doch heute nicht mehr.
Aber es war natürlich auch manchmal umgekehrt. Also ich weiß auch noch, ich hatte auch manchmal mit Knacki Deuser, mit dem ich ja jetzt auch viel zusammenarbeite und wir mögen uns sehr, da hatten wir auch mal dieses, ja, dann nehme ich dich für die Aufzeichnung, nehme ich die Nummer rein, ich brauche ja auch eine Frau. Wo ich da gesagt habe, nein, also ne, so ganz. Emanzipiert. Nein, entweder findest du die Nummer gut und dann buchst du die, aber jetzt hier nicht, weil ich eine Frau. Also das war immer von den Kollegen, wenn man dann manchmal was erreicht hatte, war es so, ach na ja, weil du hast ja da den Bonus, ne? Mhm. Die brauchen ja auch Frauen, dann andererseits wieder nur eine Frau pro Show. Und es ist, ich finde tatsächlich, dass sich was geändert hat. Aber ich kriege immer wieder mit, wo auch Frauensprüche gedrückt werden von Kollegen mit, sonst finden wir Frauen nicht komisch, aber, also ich sag mal so, es hat sich viel getan, aber es ist auch noch Luft nach oben.
Ja, und lustige Frauen, unterm Strich, gab es ja schon immer.
Ja.
Ne? Also die haben eben nur nicht immer diese Sichtbarkeit bekommen, die vielleicht auch schon vor 10, 20, 30 Jahren nötig gewesen wäre, ja. Mhm. Also wenn ich mich erinnere als Kind an so Frauen wie Helga Feddersen, ja.
Ja, stimmt.
Die ja unfassbar lustig war. Oder Barbara Schöne. Kennst du die noch? Die mit,
doch, ja, genau.
Mit von, die bei Junke immer der Sidekick war im Prinzip. Und als Junke dann mal wegen Exzess ausfiel, dann auch mal eben mit links hier so eine Show moderiert hat, ja. Also.
Aber im Stand-up gab es damals tatsächlich, es gab halt eher lustige Figuren. Also es waren eher so die
Dieben, und sowas,
die
ne?
lustige Putzfrau oder sowas. Aber so der reine Stand-up, da war es in Deutschland wirklich noch nicht. Da war, glaube ich, Gabi Köster hatte ihr Programm und Hella von Sinnen. Aber es waren tatsächlich nicht sehr viele Frauen im Stand-up unterwegs.
Ja, aber international kann man ja aktuell wirklich sagen, dass da auch ein paar der ganz Großen, das sind einfach dann Frauen. Ne?
Ja, ja.
Also gibt ja auch genug Frauen, die Frauen auf der Bühne sehen wollen.
Ja, das glücklicherweise, hoffen wir doch mal.
Glücklicherweise, ja, glücklicherweise.
Aber es war wirklich so, und das glaubt einem manchmal keiner, wenn man früher auf die, also wenn Frau sozusagen ja. früher auf die Bühne kam, ich habe doch erstmal viele Männer mit verschränkten Armen gesehen, so nach dem Motto, oh, eine Frau, was soll das hier werden? Genau. Das hat sich wirklich geändert, das ist leichter geworden. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass wir auch diesen Bereich uns mit erobert haben. Ja? Ja. Ich habe das manchmal noch bei Vorträgen, habe ich das Gefühl, so, ah, okay, eine Frau, na schauen wir mal, das ist dann eh was, da wird man ja eher auch mal vorgesetzt, dann um 10.30 Uhr am Morgen und so. Und da finde ich das jetzt mittlerweile ganz schön, weil ich ja auch sowieso, ich habe aber auch, das muss ich auch dazu sagen, ich habe früher auch den Fehler gemacht, mich auf der Bühne nicht so zu demontieren. Das muss man natürlich, ich wusste nicht, dass ich so einen Hochstatus habe, ich habe mich selber nie so gesehen. Und
also
muss
immer
man
so
sich
als die
feine
Psychologin.
Genau,
ne?
Und da muss man sich natürlich erstmal schön über sich selber lustig machen, bevor man austeilt. Das ist eigentlich ganz wichtig und das habe ich als am Anfang noch, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Und deshalb waren die Männer manchmal so ein bisschen in ihrem Ego gekränkt, wenn ich mich dann da lustig gemacht habe. Das Problem habe ich Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Aber was mittlerweile ganz schön ist, bei den Vorträgen spiele ich ja auch Sketche ein von Kai-Ruth Wenzel und mir. Und da ist er natürlich, er ist halt so der, er ist so ein Typ, ne? Ein großer Mann mit hängenden Schultern. Und wenn er dann zum Beispiel in so einem Kommunikationssketch da steht, als Mitarbeiter, der es nicht schafft, sich zu entschuldigen und dann einfach aus dem Bild gehen muss, weil er es nicht schafft oder ich zum Schluss sage und nächste Woche lernen wir, wie man einen Handwerker anruft und der sagt, wieso das denn? Ganz entsetzt. Also da merke ich, dass ich die Männer auch nochmal auf einer anderen Ebene abholen kann, als ich das alleine mit Wort vielleicht ja. schaffe. Und das ist für mich momentan das Schönste an diesen Vorträgen, dass ich da verschiedene Ebenen jetzt habe.
Ihr seid ja so ein gutes Team, dass ich schon dachte, ihr werdet miteinander verheiratet.
Ja,
aber dem ist nicht so, wie ich vor diesem Podcast erfahren habe. Ja?
Nein, wir verhalten uns dann, wenn wir drehen, auch wirklich wie so ein altes Ehepaar, weil wir dann auch eine Zeit lang, wir haben natürlich ja auch gerade in der Corona-Zeit, haben wir uns, glaube ich, öfter gesehen als viele andere Leute, also als unsere anderen Freunde, teilweise mehr als unsere Familie so ungefähr. Weil wir hatten ja eine Online-Kneipenshow, wir hatten Home-Kneiping, da haben wir am Anfang zweimal die Woche gesendet, dann einmal die Woche. Dann haben wir eben diese Sketche gedreht, immer für die Show. Also da waren wir schon auch ein echtes Team. So, ja.
Ja. Ja, du hast ja nochmal, was dieses, was diesen großen Kosmos hier, Vorträge und Live-Coaching angeht, dann auch nochmal eine extra Ausbildung gemacht als Live-Coach. Mhm. Hat dir das auch geholfen, selbst ein besseres Live zu führen? Also wenn man sich da intensiver damit beschäftigt, verbessert sich auch dann der eigene Alltag?
Also ich habe mich immer sehr mit psychologischen Themen beschäftigt und habe auch selber auch schon Therapie gemacht. Das sage ich an der Stelle auch nochmal ganz deutlich, weil ich glaube, dass es bei vielen Leuten immer noch so ein bisschen, was merke ich ja, mich sprechen die Leute ja an, wenn es um dieses Thema geht, ja. dass es manchmal noch was hat, so von wegen, ha, es ist nicht peinlich, wenn man Hilfe braucht. Ich habe das immer als etwas gesehen, was man sehr gut nutzen kann, um wirklich seine Ziele zu verwirklichen, um wirklich auch bei sich zu sein. Ja, ich habe bei meinen Eltern mitbekommen, die haben dann so ihre Familiengeschichte, haben die so ein bisschen aufgearbeitet, als sie sich getrennt haben. Da war ich 13, habe ich viel mitbekommen. Und dann kriegt man auch so Sachen mit, wie dass die Eltern eben den Wünschen und Träumen ihrer Eltern hinterherlaufen oder versuchen, die zu erfüllen und vielleicht gar nicht das im Leben verwirklichen, was sie sich wünschen. Und da habe ich einfach für mich gedacht, ich gucke, dass ich da immer an mir dran bin und da auf mich achte und glaube eben deshalb auch, natürlich habe ich auch bei diesem Therapeuten, das war eben der sich so mit Angststörungen befasste, auch so Redeängste, da habe ich auch sehr viel für mich gelernt. Ich habe aus allem viel gelernt.
Ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man eben nicht nur den Wünschen anderer hinterherläuft, dass man sich selber am besten kennt, ne? Und weiß, was man wirklich will. Ich glaube, bei vielen sind diese eigenen Wünsche, Träume und Sehnsüchte im Zuge des Hamsterrades des Lebens irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Wenn du jeden Tag in die Arbeit eierst und dann muss das gemacht werden und das muss gemacht werden. Und dass man dann sich mal hinstellt und sagt, okay, nichts muss, ich muss jetzt einfach mal, wenn überhaupt, dann erstmal um mich selber kümmern und meine eigene geistige Gesundheit. Weil wenn ich heute auf Instagram bin und Social Media mäßig unterwegs bin, dann ist die Gefahr schon relativ groß, dass ich da unter die Räder komme, weil ich denke, das Leben müsste so und so sein, weil alle sagen, so hat's gefälligst auch zu sein. Ne?
Ich glaube, die meisten Leute geben wirklich zu schnell auf.
Was die eigenen Träume angeht.
Ja, absolut. Also wenn ich alleine erzähle, dass ich Psychologin bin, das ist ja immer, also 90% der Frauen sagen, ach, das wollte ich auch studieren. Aber leider hatte ich ja das schlechte Abi. Und ich sage, das hatte ich auch. Also das ist ja nur mal eine Hürde. Und genauso mit Stand-up-Comedy. Ja, aber das, ach Gott, ich würde mich das nicht trauen. Ich habe mich auch kaum getraut. Das hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet. Ja. Aber ich wollte es halt machen. Und ich habe mir nachher wirklich die Frage gestellt, will ich das irgendwann mich fragen, wie es gewesen wäre? Oder riskiere ich im schlimmsten Fall, dass es halt einfach in die Hose geht und dann habe ich aber einen Haken dran. Und Angst ist da für mich dann auch eben ja keine Ausrede. Ja, genau. Ich habe vor vielen Dingen Angst, aber das hält mich da nicht ab.
Ja, mach dir nicht Angst, was ab und zu im Internet kursiert und gepostet wird und so. Ich glaube, da braucht es ja für die eigene geistige Gesundheit schon das ein oder andere, um da für sich safe und gut durchzukommen, oder? Das kann viele Menschen schon ein bisschen aus der Bahn werfen.
Also ich bin ja nicht so prominent und deshalb habe ich jetzt auch mit diesen, sagen wir mal, mit Hatern nicht so viele Probleme. Aber es wäre für mich auch schon nicht so einfach, das abzuschütteln. Also ich glaube, dass das schon was kostet. Und ich finde diese Entwicklung im Netz auch ganz furchtbar. Es ist ja wirklich so, du kannst ja in keiner Gruppe, da fragt einer was und die ersten zwei geben noch einen Tipp und der dritte sagt was wie er denn überhaupt die Frage stellen könnte und was das irgendwie
also,
oder klugscheißer drum und so. Also dieses Negative, das ist schade. Ja,
ich meine jetzt auch diese Geschichte, dass jeder da das Traumleben nach außen projiziert.
Ja.
Und dann denkst du, boah, wie geil geht's allen anderen und wie scheiße ist es bei mir. Mhm. Dass man da ab und zu mal so ein bisschen vom Gas geht und mal einen Schritt auf die Seite tritt und sagt, okay, der postet das so, aber das echte Leben sieht auch bei dem ein bisschen anders aus. Ja?
Da habe ich mich aber auch für meine Vorträge sehr mit beschäftigt. Es geht ja auch viel um allgemeine Kommunikation und da natürlich auch den Umgang mit Social Media. Und da weiß man ja einfach, dass das nicht glücklich macht. Dass dieser Neid auch durch den ständigen Vergleich auch, dass der einem nicht gut tut. Und das ist ja eben auch das Schöne, wenn ich sowas dann recherchiere für meine Vorträge, dann profitiere ich natürlich auch selber davon. Und genauso wie ich ab und zu mal einfach Nachrichtendetox mache, weil ich einfach denke, ich kann mir das heute nicht, das Elend der Welt, das tut mir nicht gut. Ja. Genauso gehe ich auch im Urlaub zum Beispiel, bin für Notfälle erreichbar, ansonsten haben die Agenturen alles an Informationen. Und ich gehe nicht ins Internet, also das mache ich nicht. Also höchstens, wenn ich da am Ort was google, aber ich bin dann wirklich draußen. Ich bin, ne, und verschicke mal ein paar Fotos an Leute zu Hause, aber ich bin dann nicht. Und ich habe das auch so oft bei Freunden erlebt, die dann, ach, und dann habe ich mich in die Diskussion verwickeln lassen und dabei lag ich doch am Strand. Ja, dann fang halt gar nicht erst an. Ja, dann, genau.
Ja. Und
schalt's ab. Ja.
Genau, nimm dich raus, egal was danach kommt. Weil man ist dann natürlich immer innerlich, also, oh, was kommt da noch eine Antwort oder? Mhm. Ja, das ist das Gleiche mit WhatsApp-Gesprächen. Weißt du, schickst eine WhatsApp hin und dann kommt die Antwort zurück und dann schickst du wieder was. Und am besten ist, wenn man sich aus einer WhatsApp-Unterhaltung verabschieden will, wenn man sagt, ja, liebe Grüße, schönen Tag noch. Und dann kommt zurück, ja, Gruß, schönen Tag. Und dann denkst du, musst du jetzt nochmal einen schönen Gruß schicken oder eine kleine Sonne oder so.
Ja, es ist tatsächlich, und dazu kommt ja auch noch, jeder kommuniziert auf einem anderen Kanal am liebsten. Ja, du hast ja, wenn du mir überlegst, so zu den Zeiten, wo wir aufgewachsen sind, gab es dann irgendwie doch mal irgendwie das Telefon im Flur oder dann irgendwann mal die Büronummer und so.
Ich hab so gern telefoniert einfach, mit dem normalen Telefon.
Das will ich gar nicht. Ich bin froh, dass es Handys gibt. Ich bin auch froh, dass es Navis gibt. Ich bin ein sehr orientierungsloser Mensch und ich könnte wirklich zum Beispiel gar nicht Auto fahren, wenn es das nicht geben würde, weil ich auch nicht gut Karten lesen kann und so. Das heißt, ich mache das gar nicht schlecht, aber ich glaube, wir brauchen da, man muss sich halt den Umgang viel mehr überlegen. Und dann kommt natürlich, wenn ich da auch das Thema, ich habe auch das Thema Generationen dann auch im Vortrag, wobei das eben Männer, Frauen, damit habe ich angefangen, weil ich da am meisten drüber wusste, aber auch Generationen. Auch da ist es ja so, meine Freundin hat eine Eventagentur in Berlin, die erzählt mir, die Jüngeren, die machen teilweise wirklich die Online-Konferenzen, wenn der andere im Raum nebenan sitzt. Das habe ich mal als Gag gemacht, aber die machen das wirklich. Ja, weil die das super finden, dann irgendwie das
Meeting zu machen. Muss man sich nicht bewegen.
Ja, ja.
Ich finde es sehr gut, dass du den Weg aus Köln hierher gefunden hast und wir in echt miteinander.
Da bin ich oldschool.
Ja, sehr oldschool, sehr oldschool. Und das finde ich auch gut. Obwohl ich natürlich ein großer FaceTime-Video bin. Fan ja? bin, ja, ja. Also FaceTime-Video ist das Beste. Also jetzt gerade in Corona-Zeiten, wenn du mit dem Kind und der Family nicht die ganze Zeit durch die Gegend eiern willst und einfach mal mit der Oma FaceTimen, das war das Größte. Gerade für meine Mutter.
Aber ansonsten so, ich glaube, also was ich so merke, allgemein, wir haben da ja mit unseren Jobs da, glaube ich, noch ein bisschen Glück, aber allgemein sind die Leute natürlich schon auch so ein bisschen überstrapaziert mit Online-Konferenzen. Und ich habe halt auch mitbekommen, dass es Veranstalter gab, die versucht haben, ganze Workshop-Tage und Feiern komplett 1:1 online umzusetzen, was einfach nicht geht.
Ja. Ich glaube, manches funktioniert und irgendwann sind halt dann auch Grenzen erreicht. Und ich freue mich als Moderator von Veranstaltungen und so, jetzt, dass es ein paar Veranstaltungen wieder gibt, bei denen man ganz normal auf der Bühne stehen und moderieren kann. Ja, das finde ich ja irgendwie ganz fantastisch. Du bist jetzt auch wieder live unterwegs, was natürlich irgendwie schön ist. Es darf wieder gespielt werden. Wenn die Narzissten wieder blühen.
Genau, das ist das derzeitige Solo-Programm noch und
das geht es auch um online und so, ne? Die Narzissten, die haben eine schöne Wiese.
Allgemein, also eigentlich eher so ein bisschen eben dieses gesellschaftliche Entwicklung, dass jeder der Mittelpunkt der Welt ist und wie sich das so auswirkt. Und das fand ich ein ganz schönes Thema. Das läuft auch noch und ich habe derzeit wirklich das Glück, dass ich so eine richtig schön bunte Mischung habe von tollen Mixshows. Dann eben auch immer wieder die Infotainment-Vorträge, die ich auch bald auf die Bühne bringen will. Da bin ich gerade dran.
Ach cool.
Weil ich eben merke, auch gerade das Format mit den Sketchen, das kommt bei den Vorträgen halt so gut an. Ich habe das ja eigentlich für online eingesetzt, weil ich dachte, die wollten mich buchen, dass ich 60 Minuten da sitze und was erzähle. Und da ich denke immer an meine eigene Aufmerksamkeitsspanne und denke, ich wäre nach einer Viertelstunde draußen, das wäre mir zu viel. Und dann habe ich halt angefangen, diese Sketche einzusetzen und so. Und dann war das halt dadurch auch sehr viel abwechslungsreicher. Und dann kam das halt so gut an, dass ich die halt das erste Mal dann auch live gezeigt habe und war jetzt auch mal bei der Augsburger Allgemeinen, habe ich dann eben auch da in der Stadthalle die Sketche eingespielt und es kam halt super an. Und deshalb, das ist gerade so das nächste Projekt.
Auf Tour.
Auf
Männer
Tour.
Führen, Frauen, Frauen denken.
Nein, das heißt, Probleme sind auch keine Lösung.
ist der gleiche
Kosmos. Das ist schon ganz alt. Aber das ist ja immer so mit älteren Titeln, die verfolgen eine, so wie so alte Fotos, die man irgendwann mal so nie genehmigt und kursieren und so.
Ja,
das ist aber schön.
Hauptsache guter Titel, ja.
Ja, genau.
Und am Ende muss natürlich auch der Inhalt stimmen. Ich darf dich auf keinen Fall aus diesem Podcast entlassen, ohne deinen besten Song der Welt. Gibt es denn irgendeine Nummer, die dich auf deinem Lebensweg begleitet hat, wo du sagst, die müsste eigentlich auf die Playlist zum Podcast?
Also, wo wir eben über Lampenfieber sprachen, was ich früher mal gehört habe, um mich so vor Auftritten zu so ein bisschen so mitzusingen und auszupowern, war tatsächlich Under Pressure.
Dum, 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 dum.
Genau. Mein allererstes Lieblingslied als Kind war Super Trooper von ABBA. Und da war für mich also eben auch ganz klar, dass das Lied bedeutet, dass alles Super Trooper ist, wenn man auf der Bühne steht. Was ja im Prinzip sehr lustig ist, weil wenn man das Lied dann kennt, weiß man, dass der Inhalt komplett anders ist. Aber als Kind war alles klar, Scheinwerfer, das muss es sein, da geht es hin. Und ja, also auch wenn ich es komplett missverstanden habe, immer noch ein toller Song.
Und warum geht's wirklich in dem Lied? Das wollen jetzt natürlich alle wissen.
Dass man eigentlich natürlich die Liebsten zu Hause sehr vermisst, wenn man diese großen Hallen spielt. Also ein Gefühl, was jeder von uns sehr kennt aus dem Alltag. Aber wenn dann eben die Lichter angehen, dann ist man auch wieder, dann denkt man an den Liebsten zu Hause, aber man freut sich dann eben auch, auf der Bühne zu stehen oder so ähnlich. Aber es war auf jeden Fall dieses Heimwehgefühl, das war da schon ganz deutlich mit dabei.
Ja, Welchen nehmen wir jetzt? Es gibt ja nur einen Platz auf der Playlist. ABBA oder Queen?
Das ist, ach, such du doch aus, was dir lieber ist.
Ich überlege mal noch ein bisschen. Guckt einfach auf die Playlist auf Spotify, passt das. Ja. Das Gespräch war auf jeden Fall super duper. Also vielen Dank, Vera Deckers, für den Besuch.
Hat mir viel Spaß gemacht, danke dir.
Mir auch. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's jede Menge Links dazu. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Shownotes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.